möchte heute einen Text mit euch betrachten, der nicht ganz oder der etwas ungewöhnlich ist für Karfreitag. Aber ich lade euch ein, gemeinsam mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen, Kapitel 3. Johannes, Kapitel 3. Wir möchten die Verse 14 und 15 miteinander betrachten. Hier spricht Jesus zu Nikodemus. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Amen. Das sind die Worte, die aus dem Munde unseres Herrn Jesus Christus kamen, als er mit Nikodemus gesprochen hat. Nikodemus war ein Pharisäer und ein Oberster der Juden. Das lesen wir in Kapitel 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Das heißt, dieser Nikodemus kannte das Gesetz sehr gut. Er war ein Theologe. Er kannte große Teile des Gesetzes des Alten Testaments auswendig. Und eben weil sein Ruf unter dem Volk sehr angesehen war und weil dieser Nikodemus seinen Ruf unter dem Volk nicht verlieren wollte, kam dieser Nikodemus, dieser Pharisäer, dieser Oberste der Juden des Nachts zu Jesus, um mit ihm zu reden. Er kam nachts zu Jesus, damit er nicht gesehen wird von dem Volk und seinen Ruf nicht verliert. Und in diesem Nachtgespräch zwischen Jesus und Nikodemus erklärte Jesus diesem Theologen bereits, dass man erstmals von Neuem geboren werden muss, um das Reich Gottes überhaupt sehen mit den Augen zu können. In Vers 3 sagt Jesus dies. Und dann erklärt Jesus ihm weiter, dass man durch das Wirken des Heiligen Geistes diese neue Geburt erleben muss, um überhaupt in das Reich Gottes eingehen zu können. Dies erklärt er ihm in Vers 5. Offensichtlich verwendet Jesus in diesem Gespräch mit Nikodemus sehr einfache Worte, eine bildliche Sprache, um diesem gebildeten Mann die simplen Wahrheiten des Evangeliums so einfach wie möglich zu erklären. Und nun erklärt Jesus diesem Nikodemus in den Versen, die wir gelesen haben, was die Grundlage dafür ist, dass man überhaupt in das Reich Gottes eingehen kann. Und auch hier verwendet Jesus sehr einfache Worte und bildliche Sprache, indem er sich einer Illustration bedient, die er aus dem Alten Testament entnommen hat. Jesus vergleicht sich hier, der Sohn des Menschen, mit der bronzenen Schlange aus dem Alten Testament, die Mose erhöht hat. Nun, wieso tut Jesus dies? Wieso vergleicht Jesus sich an dieser Stelle mit der bronzenen Schlange aus dem Alten Testament? Nun, ich denke zum einen, weil Nikodemus große Teile des Alten Testaments auswendig kannte. Nikodemus war vertraut mit dieser Begebenheit. Nikodemus war vertraut mit dieser Geschichte, wo Mose eine bronzene Schlange auf einen Pfahl erheben musste. Also Nikodemus war vertraut mit dieser Illustration und Jesus geht also auf die Erkenntnis, auf das Wissen von Nikodemus ein. Hier sehen wir die wunderbare Güte und Barmherzigkeit von Jesus Christus. Er will diesen Nikodemus gewinnen und das tut er, indem er mit ihm redet in einer Weise, die Nikodemus verstehen kann. Er versucht nicht verschachtelt zu reden. Er versucht nicht Illustrationen zu nehmen, die Nikodemus nicht versteht. Er nimmt eine Geschichte, die Nikodemus kennt, um auf Grundlage dieser Geschichte das Evangelium zu erklären. Aber ich denke, Jesus gebraucht diese Illustration aus dem Alten Testament auch aus einem anderen Grund. Und zwar aus diesem einfachen Grund, weil die bronzene Schlange aus dem Alten Testament ein Bild auf Christus ist. Er sagt nämlich, so wie die bronzene Schlange von Mose erhöht werden musste, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Die bronzene Schlange ist ein Bild von Jesus. Und so sagt Jesus hier zu Nikodemus, der diese Geschichte gut kannte: Auch ich, der Sohn des Menschen, werde erhöht werden, so wie die Schlange von Mose erhöht wurde. Und wieso Jesus Christus erhöht werden sollte, wie Jesus Christus erhöht wurde und was die Erhöhung von Jesus Christus bewirkte, darauf wollen wir nun im Einzelnen eingehen. Diese folgenden drei Punkte möchte ich mit euch behandeln. Wieso Christus erhöht wurde, wie Christus erhöht wurde und was Christus mit seiner Erhöhung bewirkte. Lasst uns zum ersten Punkt kommen. Wieso Christus erhöht werden musste. In Vers 14 sagt Jesus hier zu diesem alttestamentlichen Theologen: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ich habe bereits, als wir durch das Markus-Evangelium gegangen sind, aufgezeigt, dass dieser Begriff der Sohn des Menschen ein Synonym für den Messias ist, also für den Christus, den Gesalbten. Und hier bezieht Jesus diesen Titel offensichtlich auf sich. Und Nikodemus wusste es, weil er kannte das Alte Testament, er wusste, dass dieser Begriff der Sohn des Menschen ein Begriff für den Messias ist. Und nun erklärt Christus diesem Nikodemus, dass der Sohn des Menschen, und dabei bezieht er sich auf sich, erhöht werden muss. Wisst ihr, das Wort muss drückt eine gewisse Notwendigkeit aus. Wenn ihr eure Bibel liest, dann überliest diese einfachen Worte nicht. Sie haben eine Bedeutung. Das Wort muss zeigt, dass es in dieser Angelegenheit keine Option, sondern eine Verpflichtung ist. Dieses Wort muss beschreibt etwas Unumgängliches, etwas Alternativloses, etwas, wo es keine andere Möglichkeit und Option gibt. Die Erhöhung von dem Sohn des Menschen ist also keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Die Erhöhung von Jesus Christus ist etwas Unumgängliches, etwas Alternativloses gewesen. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Alternative, es gibt keine andere Möglichkeit für Jesus Christus, als am Kreuz auf einem Stamm erhöht zu werden. Nun, wieso? Wieso gab es für Christus keine andere Option, als am Kreuz erhöht zu werden? Was war denn der Grund dafür, dass er am Kreuz erhöht werden musste? Und die Antwort liefert uns der Vergleich, den Jesus in diesem Vers macht. Er sagt hier, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Mose musste in der Wüste eine Schlange erhöhen. Und wenn wir begreifen, wieso Mose eine Schlange in der Wüste erhöhen musste, dann werden wir auch die Antwort darauf bekommen, wieso der Sohn des Menschen erhöht werden musste. Und so lasst uns einen Augenblick ins Alte Testament gehen und diese Geschichte miteinander betrachten, die sich im vierten Buch Mose findet. Schlagt gerne eure Bibeln dazu auf. 4. Mose, Kapitel 21. Ab Vers 4. Ich möchte hier Stück für Stück durchgehen. Zunächst lese ich die Verse 4 und 5. 4. Mose 21, Verse 4 und 5. Und sie, das Volk Israel, brachen auf vom Berg Hor den Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser und unsere Seele ekelt sich vor dieser elenden Speise. Obwohl Gott sein Volk mit mächtiger Hand durch seinen Knecht Mose aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, beklagte sich das Volk nun über diesen Knecht Mose, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und dabei machen sie Gott und Mose Vorwürfe und sagen zu ihnen: Ihr habt uns aus Ägypten herausgeführt und jetzt sterben wir hier in der Wüste. Habt ihr uns extra dort rausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben sollen? Und obwohl Gott sein Volk in dieser Zeit in der Wüste versorgte mit Brot von dem Himmel. Und im Psalm 78, Vers 25 wird sogar gesagt, dass es Engelsspeise ist. Gott versorgte sein Volk mit einer Engelsspeise und sie sagen, wir ekeln uns vor dieser ekelhaften, himmlischen, göttlichen Speise, mit der du uns versorgst. Das Volk Israel sündigte hier also gegen Gott, es sündigte gegen Mose, es sündigte gegen die Erlösung von Gott. Und sie murrten gegen Gott. Und aufgrund dieser großen Sünde strafte Gott das Volk, wie wir in Vers 6 weiterlesen. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Dieser Vers ist äußerst bemerkenswert. Wieso? Nun, das Volk Israel wanderte schon eine gewisse Zeit in der Wüste. Und diese Wüste, sie war umgeben von giftigen Schlangen und von giftigen Skorpionen, nachzulesen in 5. Mose 8, Vers 15. Und in dieser ganzen Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste wanderte, stach keine einzige Schlange und kein einziger Skorpion einen von den Israeliten. Mit anderen Worten, Gott beschützte die ganze Zeit das Volk vor diesen giftigen Schlangen. Jetzt aber zog er seine Hand zurück. Jetzt zog Gott seine schützende Hand zurück und er ließ all diese feurigen Schlangen, die in der Wüste waren, aus ihren Löchern kriechen und sie bissen das Volk. Es war Gottes Strafe und Gottes Gericht. Und hier wird gesagt, dass diese Schlangen feurige Schlangen waren und wir gehen stark davon aus, dass sie so genannt werden aufgrund der Schmerzen, die ein Biss solch einer Schlange verursachte. Spurgeon schreibt an dieser Stelle: Alte Überlieferungen berichten, dass die Bisse dieser Schlangen eine brennende Hitze auslösten, die den ganzen Körper durchzog, als würde glühendes Eisen durch die Adern fließen. Die Gebissenen litten unter quälenden Durst. Sie tranken ohne Unterlass und schrien dennoch nach Wasser, verzweifelt bemüht, das innere Brennen zu lindern. Es war, als entzündete sich ein loderndes Feuer im Inneren des Menschen, das sich durch jeden Nerv und jede Sehne fraß. Das waren die Konsequenzen ihrer Sünde gegen Gott und Mose. Viele starben unter großen Qualen. Diese Strafe Gottes führte dann dazu, dass das Volk Buße tat, wie wir in Vers 7 weiterlesen. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Flehe zum Herrn, dass er die Schlange von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk. Also hier kommt Buße auf. Sie erkennen offensichtlich, sie haben gesündigt. Wieso? Wie? Sie haben gegen Gott geredet, sie haben gegen Mose geredet. Sie erkennen, dass diese Schlangen, die plötzlich aus den Löchern kriechen und sie beißen, ein Gericht Gottes ist. Und auf dieses Flehen Moses antwortete Gott dann in den Versen 8 und 9. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine feurige Schlange und tu sie auf eine Stange, und es wird geschehen. Jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. Gott schuf einen Weg, damit die, die gebissen worden sind, von ihrem Biss und von diesen Schmerzen geheilt werden können. Das ist der Grund, wieso Mose eine bronzene, eine eherne Schlange errichten sollte und auf einen Pfahl stellen sollte. Wieso? Aufgrund der Sünde des Volkes gegen Gott und gegen Mose. Und genau das ist auch der Grund, wieso der Sohn des Menschen erhöht werden muss. Auch wir, jeder Mensch, wurde von einer Schlange gebissen, dessen tödliches Gift alles im Menschen zerstört hat. Auch in jedem Einzelnen von uns fließt tödliches Gift und zerfrisst alles. Der Teufel kam im Garten Eden zu Eva in der Gestalt einer Schlange und diese Schlange biss Eva und Eva verführte Adam und auch Adam wurde von dieser Schlange gebissen. Und das Gift dieser Schlange ist die Sünde, die den ganzen Menschen durchdrungen hat. In Offenbarung Kapitel 12 Vers 3 wird der Satan als eine feuerrote Schlange bzw. ein feuerroter Drache beschrieben. Der Satan ist diese feuerrote Schlange und sein Biss ist tödlicher als all die Schlangen zusammengenommen, die dort in der Wüste gelebt haben. Sein Gift tötet uns nämlich nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Sein Stich, den er Adam zugefügt hat und das Gift der Sünde, das dadurch in Adam und in all seine Nachkommen hineingeflößt wurde, trennt den Menschen nämlich von Gott und versetzt uns unter das Gericht Gottes, so wie das Volk in der Wüste unter das Gericht Gottes kam. Und dieses Gift, liebe Geschwister, strömt durch alle unsere Adern. Und jeder einzelne Herzschlag pumpt dieses Gift durch das gesamte Körper eines Menschen, durch den gesamten Körper eines Menschen. Wir müssen verstehen, dass wir nicht einfach nur irgendwie Sünder sind. Wir sind durchdrungen von der Sünde, sodass wir nicht anders können, als zu sündigen. All unsere Gedanken, all unsere Worte, all unsere Taten, sie sind durchdrungen von Sünde. Lass mich ganz kurz näher auf dieses Gift der Sünde eingehen. Sowohl das Hebräische als auch das griechische Wort für Sünde beschreiben die Verfehlung eines Ziels. In Sprüche 19, Vers 2 wird dieses hebräische Wort verwendet und dort heißt es, wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Hier ist das hebräische Wort, das für Sünde verwendet wird. Man tritt fehl und in Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hier ist auch das griechische Wort. Wir erreichen nicht, wir verfehlen ein Ziel. Zu sündigen bedeutet, das Ziel zu verfehlen, in die Irre zu gehen oder fehlgehen. Nun, welches Ziel verfehlt der Mensch denn? Der Mensch wurde geschaffen, um für Gott und nach seinen Geboten zu leben und sein Repräsentant auf dieser Erde zu sein. Und dieses Ziel verfehlt der Mensch, seitdem die alte Schlange dieses Gift in Adam hineingeflößt hat. Der Mensch lebt nicht mehr für Gott, er lebt nicht mehr für seinen Willen, sondern für sich selbst. Und er tut den Willen der Sünde und des Satans, weil das Gift der Sünde und des Satans im Menschen nun ist. Der Mensch wurde verzerrt und er repräsentiert nicht mehr seinen Schöpfer, sondern eher den Widersacher. Und somit verfehlt der Mensch jeden Tag das Ziel, zu dem er geschaffen worden ist. Hierbei muss erwähnt werden, dass der Mensch von der Sünde so durchdrungen und verdorben ist, dass man sagen muss, dass alles in ihm sündig ist. Der Mensch ist nicht böse, weil er sündigt. Der Mensch sündigt, weil er böse ist. Denn dieses Gift der Schlange hat den ganzen Menschen durchdrungen. Und das Problem der Sünde ist, dass sich diese Sünde nicht einfach irgendwie gegen jemanden richtet, sondern gegen Gott richtet sich die Sünde. Dieser kannte David in dem bekannten Bußpsalm, in Psalm 51, Vers 6, wo er seinen Ehebruch und Mord bekennt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was Böses in deinen Augen. Geschwister, Sünde ist deshalb so schlimm, weil sich jede Sünde gegen Gott richtet, weil sich jede Sünde gegen einen heiligen und gerechten Schöpfer richtet. Jede Sünde ist Hochverrat gegen Gott. Die kleinste Sünde gegen Gott wiegt mehr als alle guten Taten, die jemals getan wurden, zusammen. Nimm all die guten Taten von all den Menschen, die jemals gelebt haben und lege sie auf die eine Seite der Waagschale und nimm eine einzige kleine Sünde und leg sie auf die andere Seite der Waagschale und diese eine kleine Sünde wird mehr wiegen als all die guten Taten zusammen, weil eine einzige Sünde sich gegen einen heiligen und ewigen und gerechten Gott richtet. Jede Sünde bricht Gottes heiligen Maßstab, Gottes heiliges Gesetz, Gottes heiliges Gebot. Und diesen Maßstab zu übertreten bedeutet, sich an Gott schuldig zu machen. Jeder Mensch übertritt Gottes Gebote. Dies beklagt Jesaja in Kapitel 24, Vers 5. Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen überschritten, gebrochen den ewigen Bund. Habt ihr gehört? Nicht nur das Volk Israel hat die Gebote Gottes gebrochen. Die Bewohner der Erde, jeder Mensch ist ein Sünder. Der Mensch rebelliert gegen Gott. Der Mensch ist nicht neutral. Der Mensch ist nicht neutral, sondern er kämpft aktiv gegen Gott. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Römer 8, Vers 7. Die Gesinnung des Menschen ist Feindschaft gegen Gott. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Selbst ein frommer Deutscher, der das Gesetz in diesem Land hält, der eine gute Ehe führt, der ein treuer Mitarbeiter in einer Firma ist, der ein gutes und anständiges Leben führt und immer anständig auf der Straße fährt und einfach alles tut, was der Staat von ihm fordert und er sagen kann, ich hab nie gemordet, ich habe nie gestohlen, oh, ich bemühe mich nie zu lügen. Er ist feindlich gesinnt gegen Gott. Es gibt keine Neutralität. Das ist das Gift der Sünde in dem Menschen. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht, sagt Jesus in Johannes 8, Vers 34. Wir sind versklavt. Das heißt, wir tun den Willen des Satans, wir tun den Willen der Sünde. Und eben deswegen, liebe Geschwister, musste der Sohn des Menschen erhöht werden. Deswegen musste die Schlange in der Wüste erhöht werden, weil sie gegen Gott rebelliert haben und gegen Gott gesündigt haben und Gottes Zorn und Gericht über sie kam. Und weil wir alle gegen Gott gesündigt haben und weil wir alle gegen Gottes Gebote sündigen, musste jemand kommen, der erhöht werden sollte, damit er das ganze Gericht an seinem Leib tragen konnte, damit wir von diesem Gift befreit werden können. Wäre dieser Jesus, dieser Sohn des Menschen, nicht gekommen und würde er nicht erhöht werden, dann würde dieses Gift in alle Ewigkeit in unseren Adern fließen und wir würden in alle Ewigkeit unter dem Zorn und Gericht Gottes sterben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Grund, wieso Jesus erhöht werden musste. Es gab keine andere Option. Es gab keinen anderen Weg. Entweder Christus wird erhöht oder die ewige Verdammnis für alle Menschen. Das ist also der erste Punkt, wieso Christus erhöht werden musste. Lass uns als zweites darüber nachdenken, wie genau Jesus erhöht wurde. Wie Christus erhöht wurde. Lass uns nochmal Vers 14 lesen. Wir gehen zurück zu Johannes Kapitel 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wie wurde denn die Schlange in der Wüste erhöht? Was waren denn die Kennzeichen, die Dinge, womit und wie diese Schlange erhöht wurde? Ich denke, hier spielen mindestens zwei wesentliche Aspekte eine Rolle, die dann eben eine Parallele auf Christus sein werden, auf die ich kurz eingehen möchte. Der erste Aspekt, wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, ist, die Schlange, die heilte, war ein Bildnis von der Schlange, die tötete. Die Schlange, die heilte, war ein Bildnis von der Schlange, die tötete. Als Mose für das Volk betete, da hätte Gott einfach sagen können, okay, sie tun Buße, sie haben zu mir geschrien, ich werde sie heilen, ich werde die Schlangen vertreiben und ich werde sie von dem Gift heilen. Das tat Gott nicht, nein. Gott wählte einen anderen Weg, Gott wählte einen merkwürdigen Weg und zum Teil vielleicht für uns Menschen auch einen unlogischen Weg. Was sollte Mose machen, damit das Volk geheilt wird? Gott befahl Mose, mache dir eine feurige Schlange und tu sie auf eine Stange. Und Mose gehorchte und machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Das heißt, Mose sollte eine feurige Schlange machen. Das heißt, genauso wie eine Schlange, die sie gebissen hat, sollte die Schlange sein, die Mose aus Kupfer machen sollte. Mose sollte ein Bildnis der Schlange machen, die dafür sorgten, dass die Israeliten starben. Diese eherne oder diese bronzene Schlange sah also aus wie eine Schlange, aber sie war keine Schlange. Sie sah aus wie eine Schlange, aber sie war keine echte Schlange. Oder anders gesagt, das, was ihnen Heilung bringen sollte, hatte die gleiche Form wie das, was sie getötet hat. Und in dieser Weise ist die bronzene Schlange ein Bildnis auf Jesus Christus. Wieso? Denn auch Christus, obwohl er ohne Sünde war, kam in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Römer 8, Vers 3. Also genauso wie die bronzene Schlange die Form einer Schlange hatte, aber keine Schlange war, kam Jesus in der Form von sündigem Fleisch, aber er war kein Sünder. So schafft Gott Heilung. Das ist die Weisheit unseres herrlichen Gottes, wie er Menschen rettet, auf einem Weg, den wir uns niemals ausdenken würden. Die Israeliten dachten sich wahrscheinlich auch, und wir werden noch darauf eingehen, was soll denn diese bronzene Schlange? Wieso gibt Gott uns eine Schlange, die genauso aussieht wie eine Schlange, die uns gestochen hat? Das soll uns doch nicht heilen können. Genau so geht Gott vor. Er sendet seinen Sohn in derselben Form wie du und ich. Wir sind durchdrungen von dem Gift der Sünde. Christus kam in derselben Form wie du und ich, aber in ihm floss dieses Gift nicht. Er war ohne Sünde. Er wurde in allem versucht, in gleicher Weise wie wir. Das heißt, er war Mensch durch und durch, aber ausgenommen die Sünde, Hebräer 4, Vers 15. Das ist unser Herr Jesus. Diesen Weg wählte Gott. Ein zweiter Aspekt der Erhöhung der Schlange, die uns einen Hinweis auf die Erhöhung von Christus gibt, ist, die Schlange wurde wie ein Banner erhöht. Gott befahl Mose, mache dir eine feurige Schlange und tu sie auf eine Stange. Das Wort Stange kann auch mit Pfahl oder mit Banner übersetzt werden. Es war also eine sehr hohe Stange, an die man diese bronzene, diese feurige Schlange befestigte, damit selbst der entfernteste Israelit im Lager diese Schlange sehen konnte. Die bronzene Schlange wurde so hoch erhöht, dass alle im Lager diese Schlange erblicken konnten. Wir können uns auch durchaus vorstellen, dass Mose wahrscheinlich diese Schlange an diesen Pfahl befestigt hat, an diese Stange, und diese Stange wie ein Banner umhertrug und durch das Lager ging, damit alle diese Schlange anschauen konnten. Mir gefällt es, wie Spurgeon es bildlich darstellt, deswegen möchte ich ihn nochmals zitieren. Er schreibt hierzu: Stellt euch Mose vor, wie er mit erhabenem, ehrwürdigen Haupt aufrecht dasteht und mit aller Kraft ruht. Seht, seht doch, seht ihn, wie er mit fester Hand die Stange ergreift, sie hoch emporhebt und damit durch das Lager schreitet. Wie ein mächtiger Fahnenträger weist er den Weg mit Finger, Blicke, Stimme. Ja, mit seinem ganzen Wesen spricht er, während er das arme, von Schlangen verwundete Israel eindringlich auffordert, hinzuschauen. Vielleicht könnt ihr euch die Szene vor Augen führen. Menschen wälzen sich am Boden, ringen miteinander im Schmerz, und doch die Sterbenden, ja, selbst die schon dem Tod nahen, richten ihren Blick auf die eherne Schlange und beginnen zu leben. Kurzer Exkurs: Jeder Prediger sollte so ein Fadenträger sein. Jeder Prediger sollte Christus auf einer Fahne erhöhen und allen zurufen: Seht, seht, schaut, schaut auf ihn und ihr werdet leben. Schaut auf ihn und ihr werdet geheilt werden. Schaut auf ihn. Die wichtigste Aufgabe eines Predigers ist es nicht, in irgendeiner Form theologische Wahrheiten zu vermitteln, wenn das auch wichtig ist. Die wichtigste Aufgabe eines Predigers ist es, Christus groß zu machen, ihn zu erhöhen, ihn auf einen Banner zu zeichnen und hochzuheben und zu allen zu schreien: schaut auf ihn, alle Enden der Welt, und ihr werdet geheilt werden. Das tat Mose. Er richtete die Schlange auf einen Pfahl, auf einen Banner hoch, und er rief alle auf diese Schlange zu schauen. Das ist ein Bild für Christus, denn auch er wurde erhöht. Auch er wurde erhöht. Er selbst sagt über sich in Johannes 12, Vers 32: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und ich denke, Christus wurde in einer zweifachen Weise von der Erde erhöht. Zum einen wurde Christus von der Erde erhöht, als er ins Kreuz geschlagen wurde, woran wir heute denken. Er wurde an ein Holz geschlagen, er wurde an eine Stange geschlagen, er wurde an einen Banner geschlagen und er wurde von der Erde erhöht. Seine Füße haben die Erde nicht mehr berührt. Und als er dort am Kreuz hing, in der Gestalt von sündigem Fleisch, aber ohne Sünde, legte Gott der Vater die Sünde von all den Menschen, die er erkaufen sollte, auf seinen Sohn. In der gleichen Gestalt wie die Sünde, aber ohne Sünde geblieben, dennoch behandelte Gott, der Vater, seinen Sohn wie einen Sünder, obwohl er nie eine Sünde begangen hat. Wieso? Weil die Sünde der Welt auf ihm lag. Und dort gefiel es dem Herrn, seinen Sohn zu zertreten. Und dort gefiel es Gott, ein für allemal Gericht auszuüben über die Sünde, indem er seinen Sohn zertreten hat, indem sein Zorn über seinen Sohn ausgegossen wurde, indem er seinen Sohn getötet hat. So wurde Christus erhöht, für dich und für mich, für deine und meine Sünde, für deine und meine Schuld und Übertretung. Und jeder, der nun auf diesen Christus am Kreuz blickt, auf diesen Banner, der wird geheilt werden. Nicht ein flüchtiger Blick, nicht ein ungläubiger Blick, nicht ein spöttischer Blick, sondern ein reumütiger Blick, ein überführter Blick, ein gläubiger Blick. Dieser Mann, der dort hängt, hängt unschuldig dort. Dieser Mann, der dort hängt, der hängt dort für mich. Eigentlich sollte dieser Mann dort runterkommen und ich müsste dorthin geschlagen werden und ich müsste an seiner Stelle hängen. Was dort passiert, ist nicht fair. Was dort passiert, ist Gnade. Was dort passiert, ist Liebe. Was dort passiert, ist Barmherzigkeit. Was dort passiert, ist unverdient. Dieser Mann, der dort hängt, hängt dort für mich. Dieser Blick heilt. Dieser Blick rettet. Wenn du heute hier sitzt und wenn du durch Gottes Gnade diesen Blick auf Christus werfen durftest, dann preise Gott dafür. Und wenn du heute hier sitzt und sagen musst, nein, solch einen Blick habe ich noch nicht von ihm erhaschen können, dann fordere ich dich auf, schau auf ihn. Liebe Kinder, diese Predigt ist so einfach. Sie ist so einfach zu verstehen, auch für euch. Jesus spricht hier zu Nikodemus in den einfachsten Worten, so dass jedes kleine Kind es verstehen kann. Ihr wurdet gebissen von einer Schlange und in euch fließt Blut. Und wenn ihr von diesem Blut geheilt werden wollt, dann müsst ihr auf Christus blicken. Denn er starb dort am Kreuz für Sünder. So einfach. Schaut auf ihn. Aber Christus wurde noch auf eine zweite Weise erhöht. Nicht nur am Kreuz, sondern nachdem er auferstanden ist, hat Gott der Vater ihn erhöht. Jesaja sagt über den Messias, und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, der dasteht als Banner der Völker. Nach ihm werden alle Nationen fragen, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Jesaja 11, Vers 10. Christus nun steht da als Banner für die Völker, für die Nationen, nicht nur für Israel. Und Ähnliches sagt Jesaja in Kapitel 52, ab Vers 13 über den Messias. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Angesicht mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen ins Staunen versetzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Christus, sein Angesicht war so verstellt, wie kein Angesicht eines Menschen jemals vorher oder nachher entstellt war, und viele haben sich über ihn entsetzt und viele entsetzen sich heute noch über ihn. Aber Gott hat ihn so hoch erhöht, dass alle Nationen mittlerweile nach ihm fragen. Er zieht alle zu sich, so wie es Jesus gesagt hat, wenn der Sohn des Menschen erhöht werden wird am Kreuz und auf seinem Thron, dann wird er alle Menschen zu sich ziehen. Alle Menschen, die an ihn glauben, werden zu ihm gezogen und sie werden ihn sehen, den erhöhten Christus. Den erhöhten Christus am Kreuz und den erhöhten Christus auf dem Thron. Mit anderen Worten, den Christus, der gestorben ist, und den Christus, der auferweckt worden ist und sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Das ist also die Art und Weise, wie Christus erhöht wurde. Er kam in der gleichen Gestalt wie sündiges Fleisch, aber er war kein Sünder, er war ohne Sünde. Und er wurde erhöht am Kreuz und auf seinem Thron. Nun, nachdem wir diese beiden Dinge geklärt haben, wieso Jesus erhöht werden musste und wie genau er erhöht wurde, möchten wir drittens und abschließend darauf eingehen, was Christus mit seiner Erhöhung bewirkte. Lass uns zurückkehren zu Johannes Kapitel 3, Vers 15. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Was genau bewirkte die bronzene Schlange bei den Israeliten, die von einer feurigen Schlange gebissen wurden? Indem ein Mensch, der von einer feurigen Schlange gebissen wurde, auf die bronzene Schlange blickte, wurde er geheilt und durfte leben, sagt uns der Text. Und das, liebe Geschwister, erfordert Glauben. Ich habe es schon erwähnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Israeliten gab, die vielleicht noch gar nicht gebissen wurden und sich dachten, was soll das? Was soll das? Willst du uns irgendwie auf den Arm nehmen? Du machst eine Schlange, die genauso aussieht wie die giftigen Schlangen, die uns beißen, und wir sollen auf solch eine Schlange schauen und leben? Und vielleicht wurden manche schon gestochen und gebissen von einer feurigen Schlange, und auch sie dachten sich, hör auf mit diesem Quatsch, gib uns irgendwie Heilung, gib uns etwas Handfestes. Ich schaue doch nicht auf solch eine bronzene Schlange, die aussieht wie die Schlange, die mich gebissen hat. Es erfordert Glauben. Es erfordert Glauben, auf solch eine Schlange zu schauen und am Leben zu bleiben. Genau das Gleiche ist mit Jesus der Fall. Es erfordert Glauben. Es erfordert Glauben an Christus, damit wir leben können. Und das ist, was Jesus hier zu Nikodemus sagt. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jeder, der an ihn glaubt. Viele sagen auch heute, wahrscheinlich genauso wie einige Israeliten damals, was? Wieso soll ich an diesen Jesus glauben? Okay, vielleicht war es ein guter Wohltäter, ein guter Redner. Vielleicht hat er hier und da tatsächlich Wunder getan, aber was soll so besonders sein an diesem Jesus? Er ist genauso ein Mensch wie ich, wie du und ich. Wieso soll ich an ihn glauben, um geheilt zu werden? Ein Retter? Von was soll er mich denn retten? Viele wissen gar nicht, dass sie vergiftet sind, dass sie schon gebissen wurden. Sehen wir diese Parallelen? Es erfordert auch heute immer noch den gleichen Glauben, den die Israeliten damals brauchten, um geheilt zu werden. Es ist ein übernatürliches Werk. Geschwister, nicht in erster Linie der Blick der Israeliten auf die Schlange heilte sie, sondern der Gehorsam an Gott heilte sie. Der Glaube an Gott heilte sie. Denn Gott hat gesagt, jeder, der auf die Schlange schaut, wird gerettet werden. Also indem jemand auf die Schlange schaute, glaubte er dem Wort Gottes, gehorchte Gott und wurde aufgrund des Glaubens an die Worte Gottes geheilt. Das Glitzigleiche ist hier der Fall. Nicht in erster Linie, liebe Geschwister, und versteht mich bitte nicht falsch, nicht in erster Linie der Blick auf Christus heilt uns, sondern der Glaube an das, was Gott über seinen Sohn Jesus Christus gesagt hat, heilt uns. Denn indem wir das glauben, was Gott über Christus gesagt hat, schauen wir erst auf ihn. Der Glaube an Christus heilt uns und es erfordert Glauben, daran zu glauben, dass Christus wirklich ohne Sünde war, daran zu glauben, dass Christus wirklich der Sohn Gottes ist, daran zu glauben, dass Christus wirklich der verheißene Messias aus dem Alten Testament ist, daran zu glauben, dass Christus wirklich am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und daran zu glauben, dass Christus wirklich am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren ist und dort nun zu Rechten Gottes als König sich auf den Thron gesetzt hat. Es erfordert wirklich Glauben daran, dass Christus eines Tages wieder auf diese Erde kommen wird und die ganze Erde richten wird und jeder, der an ihn glaubt, dann zu ihm gezogen wird und für immer bei ihm sein wird. Das ist, was Gott über seinen Sohn offenbart. Glaubst du das? Das rettet dich. Das alleine rettet dich. Mit solch einem Glauben auf Christus zu blicken, heilt mich von dem Gift der Schlange. Wenn ich so auf Christus blicke, dann ist es, als würde er das ganze Gift aus meinen Adern raussaugen und die Last fällt ab und ich bin geheilt. Es ist so wie John Bunyan in der Pilgerreise über den Pilger Christian schreibt, der mit einer Last auf seinem Rücken die Stadt verlässt, um Befreiung dieser Last zu finden. Und dann beschreibt John Bunyan, wie dieser Christian läuft mit dieser Last auf seinem Rücken, müde und matt und erdrückt. Und dann lesen wir, da kam er an einen Ort, wo ein Kreuz stand und etwas darunter ein offenes Grab. Als nun Christ zu dem Kreuz hinaufblickt, fiel ihm plötzlich die Last von den Schultern, löste sich von seinem Rücken, rollte den Hügel hinab und fiel in das offene Grab und ich sah sie nicht mehr. Da wurde Christ froh und leicht und sprach mit fröhlichem Herzen, er hat mir Ruhe gegeben durch seinen Schmerz und Leben durch seinen Tod. Hast du das erlebt? Hast du das erlebt? Das erfordert Glauben. Dieser einzige Blick im Glauben auf Christus entfernt all deine Sünden und sie werden in ein Grab geworfen, von wo sie nie wieder rauskommen werden. Und wenn wir mit solch einem glaubenden Blick auf Christus blicken, dann erzählt uns Jesus oder erklärt uns Jesus hier eine zweifache Auswirkung. Zum einen spricht er hier in einer negativen Weise und zum anderen in einer positiven Weise. Die Auswirkung, die er negativ beschreibt, ist in Vers 15, dass er dann nicht verloren gehe, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Jeder Mensch, ist aufgrund der Sünde, also von diesem tödlichen Gift der Schlange, verloren. Versteht ihr? Die Juden, die gebissen wurden, sie waren Todgeweihte. Sie waren verloren. Sie waren auf dem Weg zu sterben. Jeder Mensch, der von dieser Schlange des Teufels gebissen wurde, ist auf dem Weg hin zu sterben. Und zwar nicht nur physisch, sondern wenn jemand mit diesem Gift in sich stirbt, stirbt er für immer. In dem Feuersee, unter schrecklichen Qualen, unter dem Zorn Gottes in der Hölle. Das ist die Konsequenz des Giftes in dem Menschen. Aber jeder, der auf Christus blickt, mit diesem glaubenden Blick, von ihm wird dieses Gift förmlich herausgezogen und er wird nicht mehr sterben. Er wird nicht verloren gehen. Er ist befreit von dem Gift. Er ist befreit von den Folgen des Giftes. Er wird nicht verloren gehen. Stattdessen wird er leben. Das ist die positive Sicht, die Jesus hier aufzeigt, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben haben. Sehen wir eigentlich in diesen zwei Versen beschreibt Jesus das gesamte Evangelium in so einfachen Worten zu Nikodemus. Er beschreibt hier, was durch die Schlange und durch Adam alles kaputt gegangen ist und wie es durch Christus wieder vollkommen hergestellt wird. Denn als Adam und Eva von dem Stich der alten Schlange, dem Teufel, vergiftet wurden, da mussten sie aus dem Paradies hinausgehen. Wieso mussten sie denn aus dem Paradies hinausgehen? Gott sorgte ganz bewusst dafür, dass sie nie wieder zurückkehren können an diesem Ort. Wieso? Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. 1. Mose 3, 22 bis 24. Der Mensch hat das ewige Leben verloren. Und Gott sorgte dafür, dass er nicht von diesem Baum des ewigen Lebens essen könne. Er sorgte dafür. Der Mensch ist von der Gemeinschaft mit Gott getrennt worden. Der Mensch hat das ewige Leben verloren. Jesus sagt jetzt hier, dass die Cherubim, die diesen Ort bewacht haben, und dass dieser Baum des Lebens, zu dem man nicht kommen konnte, wieder zugänglich ist. Durch mich. Durch mich. Ich bin es. Schaut auf mich und ihr werdet dieses ewige Leben wieder haben. Ihr werdet wieder mit Gott verbunden sein. Ihr werdet wieder Gemeinschaft haben können mit Gott und darüber hinaus. Ihr werdet eines Tages von diesem Leib des Todes befreit werden, in dem noch dieses Gift herumfließt. Und ihr werdet einen neuen Leib bekommen und ihr werdet ewig leben in der Gegenwart eures Gottes. Sehen wir, diese zwei einfachen Verse erklären das gesamte Evangelium. Sie erklären uns, was geschehen ist durch den Sündenfall. Sie erklären uns die Konsequenzen des Sündenfalls. Sie erklären uns den Schrecken der Sünde und der Hölle. Und sie erklären uns, was Christus getan hat, um uns von all dem zu befreien. Und Gott hätte es nicht tun müssen, aber er hat es getan. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und ich freue mich so über unseren Herrn, dass er diesen Text gewählt hat. Liebe Geschwister, versetzen wir uns in diese Lage, dass dieser Nikodemus kommt. Er musste es glasklar verstanden haben. Es musste so klar sein für ihn. Und wir lesen ja später, dass er einer von seinen Jüngern war. Wie wunderbar ist unser Herr Jesus. Das Evangelium ist so simpel für die kleinsten Kinder, dass sie es verstehen können. Und so tief, dass die Engel versuchen, hineinzuschauen. Das nicht zu klären können. Lasst uns heute, wo wir darüber nachdenken, wieso Christus kommen musste und wieso er am Kreuz gestorben ist, jubeln und jauchzen, dass er uns die Augen dafür geöffnet hat, dass er es uns einfach und simpel erklärt hat. Lasst uns ihn dafür preisen, dass er uns diesen Glauben geschenkt hat, auf Christus zu schauen. Lass uns ihn dafür preisen, dass unsere Sünden von uns gefallen sind, dass er das Gift von uns entfernt hat, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wenn wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern, dann lass uns genau daran denken, dass er sein Leib gegeben hat, dass er sein Blut vergossen hat, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben können. Amen.